SHK TV, der Podcast. Die aktuellen Meldungen und Meinungen aus der Haustechnik.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK TV Podcast. Wir sind zurück im Studio, Nikolaus und ich zusammen, nach Wochen, wo wir ja da tatsächlich alleine aufgenommen haben und alleine viele, viele tolle Gespräche geführt haben, sind wir wieder zusammen im Studio, aber auch nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen, und zwar Martin Jensen, Stiftungsvorstand der Peter-Jensen-Stiftung. Und die Peter-Jensen-Stiftung veröffentlicht seit Jahren ja den Jensen-Report, und jetzt ist der Jensen-Report D rausgekommen. Und darüber wollen wir heute mit Martin Jensen reden. Schön, dass du heute da bist.
Ich begrüße euch beiden. Das freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne, Martin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Martin, direkt erstmal noch die Frage, bevor wir in die Reports einsteigen und das, was ihr damit bewirkt und herausfindet. Vielleicht die erste Frage mal zu dir ganz kurz, über deine Person. Schon lange Jahre in der Branche, ja eigentlich bestens bekannt, aber vielleicht dem einen oder anderen noch nicht. Und zum Zweiten einfach, was ihr mit dieser Stiftung neben den Abfragen, Reports so an Engagement nach draußen tragt.
Ja, ich bin seit über 30 Jahren bin ich Inhaber und Geschäftsführer der Peter Jensen GmbH, einem traditionellen Großhandel aus Norddeutschland. Dort habe ich die ersten 20 Jahre, habe ich richtig im SHK-Bereich gearbeitet, von daher müssen mich die meisten kennen. Ich bin für den Verkauf verantwortlich gewesen, aber auch für die Einkaufsthemen Heizung und Installation. Und dann kamen meinen Brüdern und mir vor ungefähr 10 Jahren die Idee, eine Stiftung zu gründen. Wir haben zum einen dort, dass wir jedes Jahr mit rund 1 Million Euro soziale Projekte zwischen Flensburg und Magdeburg unterstützen. Kann man sich so vorstellen, da kommen jedes Jahr ungefähr 80 neue Partner mit dazu. Meistens aus den Bereichen, wenn es NGOs sind für Kinderarmut, wenn es um Kinder mit Behinderung geht oder Kinder mit schweren Krankheiten. Aber wir kümmern uns auch sehr um Obdachlosenthemen, um Tafeln oder um Frauenhäuser zum Beispiel. Und dort machen wir gerade in den Regionen viele kleine Spenden. Kommen immer ungefähr 80 neue Partner und ungefähr 80 Spenden, die wir nochmal mit an alte Partner machen. Und das machen wir neben mir mit 4 Mitarbeitern, die wir in der Stiftung haben. Da geht also das meiste Finanzielle rein, weil wir auch gerade in den ganzen Regionen, in denen die GmbH zuständig sind, wir haben inzwischen 35 Standorte, dass wir auch gerade den Regionen, weil wir dort ja vielleicht mal etwas Gewerbesteuer bezahlen, aber das meiste wird halt mit in Hamburg bezahlt. Wir wollen den einzelnen Regionen durch unser soziales Engagement auch wieder etwas mit zurückgeben und liefern auch immer wieder Anregungen für Handwerksbetriebe, von denen Gewinnen, die sie machen, auch etwas mit an die Allgemeinheit mit zu spenden. Und dafür ist es ja häufig gut, wenn jemand das im gleichen Dorf, in der gleichen Kleinstadt macht und wenn wir darüber mit informieren. Das kann man auf unserer Homepage auch immer sehr, sehr schön sehen, genau wo, also was, aus welchen Gründen gespendet wird, dass sie da inzwischen auch viele Handwerker mit anschließen. Zeitlich, die meiste Zeit geht aber neben den Sozialprojekten in unsere sogenannten Schul- und Handwerksprojekte. Und da geht es im Endeffekt um 2 Themen. Wie kriegen wir es hin, dass mehr Schüler in Deutschland die Ausbildung zum SHK-Anlagenmechaniker aufnehmen? Und wie kriegen wir es zum Zweiten hin, dass wir dazu beitragen können, dass der Unterricht an den Berufsschulen noch moderner und zielgerichteter vonstatten geht? Weil auch das ist ja ein Teil von Fachkräftemangel. Es liegt nicht jetzt nur daran, weil es zu wenig Azubis gibt, sondern weil auch im Endeffekt zu wenig Azubis, die Ausbildung mal gestartet haben, nachher auch ihren Gesellenbrief bekommen.
Du bist schon mittendrin. Nach 2023, wo ihr den ersten Jensen-Report dann veröffentlicht habt, bei dem ihr auch schon mit den Azubis gesprochen habt, habt ihr jetzt im Jensen-Report D im 4. auch mit den Azubis gesprochen und dabei ja 4 Themen dann fokussiert. Worum geht es in dem jetzigen Report?
Also vielleicht einmal, warum wir diese Reports überhaupt machen. Es gibt in unserer Branche nur wenige Zahlen zum Thema Ausbildung. Im Grunde nur harte Fakten. Das heißt, wie viele Auszubildende haben angefangen, wie viele Azubis fallen durch und wie viele Azubis bekommen ihren Gesellenbrief. Und man weiß noch so ein bisschen, ob die einen Hauptschulabschluss oder ein Abitur oder vielleicht gar keinen Abschluss also hatten. Jetzt muss man aber, wenn man sich mit einem Thema engagiert, dann kann man ja nicht jetzt nur auf Meinungen seine Arbeit hin ausrichten, sondern wir wollen einfach auch echte Zahlen zu Fragen, wo es eben keine Zahlen zu gibt, haben wollen. Im ersten Jensen-Report, den wir mit den Azubis haben, haben wir allgemein alle möglichen Themen in der Ausbildung abgefragt. Und jetzt ging es nochmal im D-Report speziell um vier Fragestellungen, wo uns selber damals noch nicht klar war, dass diese Themen besonders wichtig sind und haben nochmal etwas tiefer gefragt. Der erste Teil ist das Thema Praktikumsdurchführung, weil wir auch über unsere Projekttage, die wir an allgemeinbildenden Schulen haben, vielleicht nur mal zum Hintergrund, wir haben bisher seit 2022 ungefähr 160 Veranstaltungen gemacht. Muss man sich so vorstellen, wir gehen 6 Stunden lang in eine Schulklasse, vorwiegend eine 9. Klasse, und fragen dort und stellen dort den Beruf des SAK-Anlagenmechanikers zusammen mit einem Betrieb, der aus unmittelbarer Nähe der Schule ist, was ganz wichtig ist, diesen Beruf mit vielen praktischen Übungen, aber auch mit vielen theoretischen Hintergründen mit vor. Wir sind mittlerweile so, dass sich jeder vierte Schüler für ein Praktikum interessiert. Das heißt, bei einer Schulklasse kommen ungefähr 6 praktikumsinteressierte Schüler bei raus. So, und wir haben dann mit festgestellt, dass es schwierig ist, dass einer Betrieb 6 Schülern ein Praktikum anbietet. Wir machen das inzwischen so, dass wir deswegen häufig 2 Betriebe mitnehmen, denn je mehr Praktika wir machen können, umso mehr Ausbildungsverträge kommen auch im Endeffekt bei raus. Wir haben ungefähr so eine Quote von 1:4, das heißt, aus 4 Praktika kannst du relativ stabil sagen, kommt nachher ein Ausbildungsvertrag. Wir haben jetzt schon über 60, die unterschrieben sind, und haben nochmal ungefähr genauso viele, die in der Pipeline mit drin sind. Und jetzt haben wir nochmal die Schüler, die jetzt in dem Ausbildungsberuf drin sind, nochmal speziell Fragen zu diesem Praktikum gestellt, weil wir eben festgestellt haben, dass die Praktika häufig noch nicht zielgerichtet und wertschätzend genug auf die Schüler mit ausgerichtet waren. Das ist der eine Teil, den wir in unserem D-Report haben. Daneben haben wir uns nochmal einige Themen zur betrieblichen Ausbildung vertieft, insbesondere zu dem Thema digitales Berichtsheft. Und was also auch in den Betrieben mit den Schülern nochmal extra gemacht wird. Ein dritter Teil sind wir darauf eingegangen, auf die Prüfungen, ob die Prüfungen, so wie sie heute geschrieben sind, auch aus Sicht der Schüler zielgerichtet genug sind. Und zum vierten haben wir uns dem Thema Migrationsherausforderungen gestellt. Wir haben hier zuerst mal eine Zahl entwickelt, dass gut 20% nicht in Deutschland geboren sind, beziehungsweise dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Und dann haben wir uns nur dieser Gruppe nochmal spezielle Fragen gestellt, darauf gehend, ob der Berufsschulunterricht anders gestaltet werden muss.
Generell zur Ausbildung jetzt nochmal über alle Reports, die ihr gemacht habt. Ihr habt ja auch Berufsschullehrer gefragt, die auszubildenden Betriebe befragt. Wo siehst du denn die Schwachpunkte oder vielleicht aber auch natürlich die guten Ansätze? Was läuft gut, was läuft nicht so gut?
Also was schon mal gut läuft, ist, dass es insgesamt ausreichend Berufsschullehrer gibt. Das liegt aber auch daran, weil die Zahl der Lehrkräfte relativ konstant geblieben sind. Es sind auch nur ganz wenige Schulstandorte geschlossen werden. Aber wir haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer weniger Auszubildende dabei. Wir haben also eine ganz gute Relation zwischen Lehrern und Schülern. Wir haben einen sehr hohen Anteil aber von Quereinsteigern. Das heißt, Berufsschullehrer wärst du eigentlich optimalerweise, wenn du ein SAK-Meisterausbildung gehabt hast, das heißt fachlich gut Bescheid weißt, aber dann auch nochmal Lehramt mitstudiert hast, das heißt den richtigen pädagogischen Hintergrund hast. Alternativ Versorgungs- oder Metalltechnik studiert, statt SAK Meister gemacht. Man kann sagen, diese Wege haben also 2/3 aller Lehrkräfte. Bei 1/3 sind echte Quereinsteiger, Ja, da ist es für die natürlich jetzt erstmal schwierig, die ganze SAK-Welt, weil sie aus der nicht jetzt kommen, dass sie die nochmal drauf bekommen, um den richtigen fachlichen Wissenstransfer auch mitzumachen. Und das ist auch etwas, wo unsere Stiftung mit an der Fortbildung für SAK-Berufsschullehrer mitarbeitet, dass die das im Laufe der Zeit mit drauf bekommen. Das Positive muss ich daran sagen, dass diese Quereinsteiger aber in der Regel, weil wir sie auch regelmäßig betreuen, wissen wir das und wir sind auch häufig im Unterricht mit dabei. Die kriegen das, die sind sehr engagiert dabei, die allermeisten, und bekommen die SAK-Technik im Laufe der Jahre eben auch jetzt mit. Ein Problem sehe ich eher in der Ausstattung von den Berufsschulen. Das heißt, moderne Heizgeräte dabei, aktuelle Materialwende zu den verschiedenen Systemen, die es gibt, und auch, dass man eine Flotte an aktuellen Produkten mit zum Anfassen hat, um eben auch in dem Theorieunterricht auch immer wieder nicht jetzt nur, ich sag zum Beispiel mal, eine Wasserenthärtungsanlage in irgendeinem Lehrbuch auf Seite 553 zu finden, sondern dass man die auch wirklich in die Hand nehmen kann, auseinanderbauen kann und so weiter. Das ist gerade ein ganz neues Programm, um das sich die Stiftung jetzt kümmert, wie man also von über Sonderpreise von Konfektionären oder auch direkt von der Industrie möglichst kostenlos auch diese Materialien den Berufsschulen mit zur Verfügung stellt, weil, und das ist in der Vergangenheit noch ein Problem gewesen, nur die allerwenigsten Hersteller haben sich eigentlich mit um die Berufsschulausbildung gekümmert. Und das ist jetzt aber, da haben wir auch spezielle Programme für, die heißen bei uns Lernfelder Workshops, dass wir also auch koordinieren, dass die Hersteller auf breiter Front mit in die Berufsschulklassen gehen und dort auch einen Tag Unterricht mitmachen.
Die Frage, die ich jetzt noch anschließend stellen würde, du hast ja schon angesprochen, es werden immer über die Jahre jetzt weniger Auszubildende. So eine Trendwende siehst du aber noch nicht, dass es doch jetzt wieder mehr werden, weil der Beruf ist ja über die Jahre ja attraktiver geworden, wird immer wieder gesagt, auch von Fachverbänden und so weiter.
Also von den Zahlen her war das wirklich so, dass im Jahre 2024 zum ersten Mal wieder steigende Zahlen waren. Wenn ich das auf die 5 Bundesländer beziehe, die wir haben, ist es aber sehr unterschiedlich verteilt gewesen. In Schleswig-Holstein ist die Zahl quasi konstant geblieben. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist sie stark nochmal mit angestiegen. Es ist, das muss ich euch wirklich aus meiner Erfahrung jetzt sagen, es ist relativ einfach, wenn man sich in den Schulen engagiert, dass man denn auch entsprechend Azubis mitfindet. Das heißt, der Fachkräftemangel ist nicht Gott gegeben. Man muss halt nur wirklich etwas tun dafür. Und die richtige Maßnahme ist halt wirklich, in die Schulen zu gehen und den Beruf mit vorzustellen. Da muss man erstmal einen Haufen Basisarbeit machen und erstmal die Schulen überzeugen, dass sie uns überhaupt einen ganzen Tag lang Zeit geben. Weil es gibt, wenn ich zum Beispiel die Gymnasien sehe, da ist es sehr, sehr schwer, überhaupt mit reinzukommen, weil die sagen, uns interessieren die Ausbildungsberufe gar nicht, sondern bei uns machen halt nachher 80% oder 60% machen noch eine Universitätsausbildung. Warum sollen wir hier den SAK-Anlagenmechaniker mit vorstellen?
Du hast ja die Zahl noch nicht richtig genannt. Der zweite Ansatz wäre ja, mehr zur Gesellenprüfung zu bewegen oder dann dahin zu führen. Man spricht davon, mindestens ein Drittel aller, die mal die Ausbildung angefangen haben, gehen verloren über den Weg bis zur Gesellenprüfung. Stimmt das auch mit euren Erfahrungen überein?
Also wenn ich die aktuellen Zahlen nehme, die sind jetzt etwas besser geworden. Wobei man immer sehen muss, kann man die Prüfung von jetzt, oder also die Prüfungen sind über die Jahre gleich geblieben. Aber es wird jetzt in vielen Innungsbereichen wird eher mal jemand seinen Gesellenbrief gegeben, der so an der Kippe stand, dem man den Gesellenbrief gleich vor 5 Jahren noch nicht gegeben hat. Das ist also Fluch und Segen zugleich. Wenn ich im Grunde die Zulassungskriterium etwas aufweiche, habe ich natürlich eine bessere Quote, aber habe vielleicht auch welche nachher, die einen Gesellenbrief haben, die ihn jetzt vielleicht gar nicht einmal verdient hätten. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier kann man gut etwas machen. Wir merken gerade in Innungsbezirken, wo also Schule und Lehrlingswarte eng zusammenarbeiten, Dort sind die Durchfallquoten auf jeden Fall geringer. Weil es nützt ja nichts, dass ein Lehrlingswart, der vielleicht gar nicht genau weiß, was ist jetzt wirklich in der Schule jetzt passiert, Fragen formuliert für die Prüfungen, die die Schüler vielleicht gar nicht hatten. Es gibt dann manchmal, ist es ganz, ganz banal. Es wird eine Prüfungsfrage zu einem Thema aus der Heizungstechnik gestellt. Und die Schüler hatten jetzt aber vorher ein paar Monate Unterrichtsausfall, weil die Lehrkraft krank gewesen ist. So. Wir machen aber hier auch als Stiftung, wenn ich das zum Beispiel mal sehe, Hannover, dort machen wir seit 6 Jahren, dass wir einen Nachhilfeunterricht begleiten. Das heißt, da können Auszubildende, die sich noch nicht gut vorbereitet fühlen oder die Schwierigkeiten haben, dem Berufsschulunterricht zu folgen, eben auch viele Migranten dabei, bieten wir jeden Samstag einen 4-stündigen Nachhilfeunterricht an. Dort ist es so, dass die Schüler sich ihre Themen selber mit aussuchen. Wir haben inzwischen 4 Lehrkräfte, die samstags diesen Unterricht in kleinen Gruppen mit begleiten und haben das jetzt über die Jahre geschafft. Wir haben also über 300 Schüler über die Jahre gehabt, die jetzt an diesen Nachhilfekursen mit teilgenommen haben. Und über 100 von denen haben doch noch ihre Prüfung bestanden. Die meisten, die ein oder vielleicht sogar zweimal durchgefallen sind, denn ihre Prüfung später bestanden haben, man kann natürlich immer nicht jetzt genau sagen, hätten sie das auch jetzt ohne unseren Nachhilfeunterricht geschafft. Aber es sind ganz viele von den 100, das wissen wir auch aus Interviews, die wir mit denen da geführt haben, die das ansonsten nicht geschafft hätten. Und man muss immer sehen, da stecken ja auch Schicksale mit dahinter. Wir haben das in unserem letzten Jahresbericht gehabt. Wir haben also einen afghanischen Flüchtling gehabt, der ist jetzt, der ganz offen sagt, er hätte das ohne den Nachhilfeunterricht von uns also nicht jetzt geschafft. Und wenn er das nicht geschafft hätte, hätte er wirklich Schwierigkeiten gehabt, seine Familie mitzuernähren. Weil er braucht das Gehalt des Gesellen und kann nicht nur mit zum Mindestlohn in irgendeiner anderen Branche oder als Helfer irgendwie weiterarbeiten.
Martin, du hast ja schon darauf hingewiesen, auch Sprache und was da alles ist. Wir kennen ja die Herausforderung auch aus anderen Gesprächen mit Innungen und so weiter. Ihr bietet aber auch, soweit ich mich erinnere, praktische Unterstützung an, sprich mit Übersetzungsbüchern und, und.
Wir haben 2 Fremdsprachenbücher. Das eine ist Arabisch, Persisch und Englisch zu Deutsch. Bücher, die, ja, es gibt ungefähr 5000 Fachbegriffe in unserer Branche. Und man muss sich einmal vorstellen, der normale Deutsche redet mit 2500 Wörtern, der nicht-deutsche Muttersprachler ist, der meinetwegen nach Deutschland geflüchtet ist, unterhält sich meistens mit 1000 oder 1500 Worten. Ja, und jetzt kommen nochmal 5000 Worte nochmal mit dazu. Die muss er spätestens später kennen als Geselle, weil er muss ja bei einem Großhandel zum Beispiel Angebote reinholen, er muss mit Kunden Gespräche führen können, er muss sich dort also richtig ausdrücken können. Und diese Bücher geben wir speziell raus, eben für SAK-Azubis, die nicht deutsche Muttersprachler sind. Und ich stelle da wirklich fest, dass gerade die, die nicht deutsche Muttersprachler sind, unglaublich engagiert bei der Ausbildung dabei sind, weil sie eben wissen, dass es für sie besonders wichtig ist, dass sie am Ende auch den Gesellenbrief bekommen. Wir haben ein zweites Buch später rausgegeben mit den Übersetzungen. Da sind also immer Bilder von den Produkten drin, dann ist das deutsche Wort dabei. Und dann ist in dem zweiten Buch die Übersetzung entweder auf Ukrainisch, auf Polnisch oder auf Türkisch. Und wir bringen jetzt demnächst, wollen wir noch ein drittes Buch rausbringen, weil wir über den D-Report festgestellt haben, es gibt 3 weitere Sprachen, nämlich Kurdisch, Russisch und Französisch. Und damit haben wir im Endeffekt 3/4 aller SAK-Azubis, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, im Endeffekt mit abgedeckt. Das ist auch eine Wertschätzung gegenüber diesen Azubis, dass sie also wirklich, weil das ist wirklich etwas, was du nicht an der Berufsschule lernst, aber du musst einfach diese Begriffe, musst du sattelfest mit drauf haben, um den Berufsschulunterricht gut mitfolgen zu können. Und ich bin mir sicher, dass es auch schon ganz vielen geholfen hat, deswegen auch ihre Prüfung nachher mit zu bestehen, weil sie einfach über dieses erste Level der Sprachverständigung hinaus jetzt eben einen Erfolg gehabt haben.
Mit der ganzen Arbeit, die ihr macht, gerade in dem Bereich Ausbildung, Azubi-Gewinnung und, wie du schon jetzt beschrieben hast. Wie ist denn das Feedback aus dem Fachhandwerk, vielleicht auch von den Schulen? Werdet ihr mit offenen Armen inzwischen empfangen von eurer Stiftung aus? Oder gibt es ja immer noch zu viele Fragen oder Fragen, ja, warum macht ihr das überhaupt? Das ist ja eigentlich unser Job.
Ja, also diese Fragen, die werden zwar immer weniger. Ich fange mal bei den Berufsschulen an. Bei den Berufsschulen haben wir eine absolute Akzeptanz. Das ist also wirklich eine echte Partnerschaft, die bei den Schulen aber natürlich auch daran liegt, weil sie ansonsten nur wenige Mitstreiter haben. Du hast sehr engagierte Innungen, die sich auch sehr mit um die Berufsschulausbildung mit der kümmern. Du hast aber eben auch viele Bereiche, gerade weil du hast ja auch viele Bereiche, da gibt es 5 Innungen und nur eine Berufsschule, so wie das meinetwegen in Ostdeutschland mit der Fall ist. Und so ist es ja häufig, wenn du im Grunde 5 Bezugspunkte hast, dann fühlt sich niemand, sag ich mal, so hauptzuständig dafür. Also bei den Berufsschullehrern haben wir, auch wenn es um ihre eigene Fortbildung geht, aber auch mit unseren ganzen anderen Stiftungsmaßnahmen inzwischen großen Anklang dabei. Bei den Innungen, bei den Innungsobermeistern wird es immer besser. Wir haben inzwischen Innungen, die arbeiten sehr aktiv mit uns zusammen. Das merke ich allein schon daran. Wir haben ja auch einen Kurs, der heißt Azubi-Start leicht gemacht. Das ist ein Business-Knicke-Kurs, den wir inzwischen in allen Berufsschulen im ersten Lehrjahr 1 bis 2 Tage mit anbieten. Und da sind auch sehr häufig, jetzt schon seit mehreren Jahren, auch immer an diesen Tagen die Innungsobermeister mit dabei und moderieren mit. Weil das für die einfach auch die beste Gelegenheit ist, einen neuen Jahrgang mit kennenzulernen und dem auch nochmal von der praktischen Seite zusätzliche Anregungen nochmal mit zu vermitteln. Auch bei unseren Nachhilfekursen, die wir Fördern und Fordern nennen, haben wir inzwischen 11 Innungen von 60 dabei, die erkannt haben, Mensch, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht nur diesen Kurs machen, sondern dass wir die Kurse mit voll bekommen. Und da sind die Innungen ein ganz wichtiger Faktor dabei, denn man muss sich vorstellen, wenn ein Berufsschullehrer sagt, Mensch, du hast eine schlechte GP1-Prüfung gemacht, geh mal in die Nachhilfe mit dabei, dann hat natürlich der Lehrer nur einen mittelbaren Einfluss auf einen vielleicht eigentlich etwas unwilligen Schüler, der nicht am Samstagmorgen nochmal für 4 Stunden Nachhilfe machen will. Und wenn du dort aber, wie im Beispiel Hannover, die Betriebe auch mit im Boot hast, dass die genau über diese Nachhilfekurse Bescheid wissen, du, dann ist der Ausbildungsleiter schon derjenige, der sagt, du gehst da am Samstagmorgen mit hin. Über die Innung läuft es also unterm Strich auch immer besser, sodass wir inzwischen, kann man sagen, mit der Hilfe der Innungen schon aktiv zusammenarbeiten. Ja, und auf der Seite von den Betrieben, da sind es ja vor allem diese Projekttage zur Azubi-Gewinnung, da muss man sich erstmal die Struktur, die es in Deutschland gibt, mal vor Augen führen. Es gibt 47.000 Betriebe. Von diesen 47.000 Betrieben bildet nur jeder dritte Betrieb aus. Und von diesem Drittel hat wiederum nur ein Drittel jedes Jahr sicher ein Auszubildenden, weil die aktiv gesucht werden. Es gibt auch viele Betriebe, da ist eben mal der Sohn des Meisters in einem Lehrjahr dabei. Aber weil vielleicht nicht aktiv gesucht wird oder niemand gefunden werden, gibt es da danach auch mal 1, 2 Jahrgänge, wo man eben nicht mit ausbildet. Natürlich für den Fachkräftemangel und ob es mehr Auszubildende gibt, musst du natürlich mit den Betrieben zusammenarbeiten oder dir Betriebe anschauen, die wirklich jedes Jahr ausbilden. Und das ist ungefähr nur jeder 10. Betrieb. So, und mit diesen Betrieben tauschen wir uns aktiv aus. Gibt es welche dabei, die sagen, oh, ich kriege schon genug Auszubildende, ich muss nicht mit der Stiftung zusammenarbeiten. Aber wir haben inzwischen schon ungefähr 150 Betriebe, die also auch diesen Projekttag mit uns schon mit gemacht haben. Und am Anfang hatten wir eigentlich zunächst mehr Schulen, als dass wir Betriebe hatten. Das muss ja dann immer mit zusammenpassen, wegen diesem Regionalitätsprinzip. Inzwischen haben wir also schon eine Warteliste von den Betrieben dabei. Und wir nehmen dann auch häufig dann auch gerne mal 2 oder auch mal 3 Betriebe mit in eine Handwerker-Live-Stunde. Und dann sehen wir ja auch beim ersten Mal, wie engagiert ist der Betrieb dabei. Also wie aktiv geht er selber auf die Schüler mit zu und wie aktiv macht er wirklich seine Praktika. Und da muss ich sagen, es gibt immer noch viele Betriebe, die meinen, Die Schüler können froh sein, dass wir denen überhaupt ein Praktikum anbieten. Die sollen mal denn nachher auf uns wieder mit zukommen. Aber so funktionieren die Schüler heutzutage nicht. So, die können sich ja im Grunde mittlerweile ihre Ausbildung aussuchen. Es gibt auch viele dabei, weiß ich, aus diesen, die sagen, Mensch, ich finde das zwar einen interessanten Beruf, aber warum soll ich überhaupt 3,5 Jahre Ausbildung machen? Es gibt ja inzwischen einen guten Mindestlohn. Mit dem Mindestlohn, den es jetzt in Deutschland gibt, der ist ja schon mehr als das Doppelte. Im Endeffekt kann er damit verdienen als sein Azubi-Gehalt. Und warum soll ich denn überhaupt noch eine Ausbildung machen? Also du musst auch viele Schüler erstmal auf diesen Pfad bringen, warum überhaupt noch eine Ausbildung gemacht werden soll. Aber um die Frage nochmal abschließend mit zu beantworten, Berufsschulen läuft sehr gut, Innung läuft immer besser. Bei den Betrieben könnte es gerade in manchen Regionen noch mal etwas besser laufen. Es gibt also manche Regionen, da haben wir Schulen, aber finden im Grunde keinen wirklich engagierten Betrieb. Obwohl ich weiß, dass es dort auch Betriebe gibt, die auf der einen Seite klagen, dass sie keine Auszubildenden finden, aber eben auch sagen, nee, so einen ganzen Tag in der Schule, die müssen ja dann auch noch 3 Mitarbeiter mitbringen, um so verschiedene Praxisstationen den Schülern vorzustellen. Das ist denen wiederum zu aufwendig.
Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen mit deinen Zahlen. Gilt das jetzt für die, wo ihr jetzt unterwegs wart und abgefragt habt, dass nur jeder 10. regelmäßig ausbildet, jeder 10. Betrieb? Oder sind das so Schätzungen, Zahlen, die man auch bundesweit sagen kann?
Also die Zahl wird bundesweit, behaupte ich, etwas besser sein. Aber sie kommt schon hin und das ist keine Schätzung, sondern das kommt auch mal wieder aus unserem C-Report. Für den C-Report haben wir ja über 400 SHK-Betriebe gefragt. Und das ist einfach, und da haben wir eben auch jetzt gefragt, ob sie überhaupt ausbilden und wie regelmäßig sie ausbilden. Und daraus hat sich diese Zahl im Endeffekt jetzt also ergeben. Sie hat mich selber erstaunt dabei. Ich weiß es aber auch, wenn ich auf Innungsversammlung bin und nochmal rumfrage, wer sich für eine Handwerker-Live-Stunde interessiert. Es ist zwar so, dass die Betriebe sagen, 40% sagen, ich habe keine Schwierigkeiten, Ausbildung mitzufinden. Und 60% sagen, ich habe Schwierigkeiten, weil sich entweder keiner mehr bewirbt oder nur schlechte Leute bewerben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Betriebe auch wirklich daran interessiert sind, diesen Umstand mit zu verbessern. Weil Ausbildung eben nur eins von ganz, ganz vielen Themen sind, was natürlich auch sehr steinig und anstrengend sind. Also ich will mal sagen, es ist ein wichtiges Problem, aber für viele noch kein dringendes Problem. Man wird gerade, merkst du das, in kleineren Betrieben, die sind dann auch viel vom Alltag getrieben, von ihren Alltagsproblemen dabei. Und sie würden zwar vielleicht mehr ausbilden, aber richtig da rein investieren, wollen eben viele auch nicht machen. Es liegt natürlich aber auch daran, dass viele sagen, Mensch, dann habe ich mal ausgebildet, 3,5 Jahre lang habe ich da investiert und dann ist er nachher irgendwie zu irgendeinem anderen Betrieb gegangen oder ist in die Industrie gegangen oder ist zu einer Hausverwaltung gegangen. Es gibt ja auch nochmal viele, die nach dem Gesellenbrief dann wiederum aus der Branche verschwinden.
Aber wenn wir mal davor auf die Zeit blicken, gerade auf das Praktikum, wie sind da eure Erfahrungen? Also wie nehmen die Praktikanten dann quasi den Job an und wie sind so die ersten Erfahrungen? Was habt ihr da festgestellt?
Also wir machen das so, dass wir also von diesen 60, die jetzt schon Ausbildungsverträge unterschrieben haben, haben die Hälfte bereits gestartet. Und wir machen das so, dass wir diese Hälfte, das waren jetzt also 30, dass wir die auch ungefähr ein halbes Jahr nach Ausbildungsstart interviewt haben. Das ist für uns auch immer ganz wichtig, dass die jetzt also nicht diejenigen sind, die in den ersten Monaten bereits abgebrochen haben. Und die können ja dann auch erstmal ihre ersten Erfahrungen machen. Und da muss ich sagen, grundsätzlich sehr, sehr positiv. Die sind in dem Job wirklich angekommen. Die sind auch durch unsere Azubi-Starts, wo wir die also wiedergefunden haben. Wir bleiben ja an den Auszubildenden dran, sind auch immer mal wieder, wenn wir was Negatives hören, über die geben wir auch mal Tipps an Lehrkräfte oder auch mal Tipps in die Betriebe weiter. Sodass ich sagen kann, die neu jetzt starten, also wenn du am Anfang eine gute Arbeit machst, sie sind nach einem halben Jahr noch sehr zufrieden mit der Berufsschule, sie haben ihren Rhythmus gefunden, sie sind auch vernünftig, sie sind auch, dass die Betriebe sie gut eingeteilt haben. da kannst du sehen, da gibt es eigentlich nur eine Glücksformel, will ich das jetzt mal nennen für.
Ja, Martin, wenn wir das jetzt alles so hören und das ist ja viel Arbeit, die ihr da investiert, siehst du bundesweit was Vergleichbares oder seid ihr so im Norden da alleine auf weiter Flur?
Also da sind wir allein auf weiter Flur. Ich habe noch von keinen ähnlichen Initiativen gehört. Ich muss aber auch sagen, das ist ein ganz schönes Brett die letzten Jahre gewesen. Also du musst wirklich 4 Mitarbeiter haben, die vor Ort diese ganze Arbeit in den Berufsschulen und in allgemeinbildenden Schulen machen. Du musst jemanden als Kopf dahinter haben, der das auch den ganzen Tag lang macht und das Ganze koordiniert und diese, ich sag mal, Bücher verlegen, Umfragen mit vorbereiten, Umfragen auswerten, die richtigen Schlüsse daraus irgendwie ziehen, neue Maßnahmen anleiten. Das ist schon ein ganz schönes Brett. Ich habe das auch schon Kollegenfirmen mit angeboten, sowas mit zu übernehmen. Haben Austausch auch. Wir haben ungefähr gut 30 Industriepartner, die mit uns also auch Veranstaltungen in den Schulen machen, die auch Ausstattung kostenlos mit zur Verfügung stellen. Also es gibt ganz viele Engagierte dabei, aber es ist schwierig, das erfolgreich in andere Regionen mit rüber zu bringen. Da müssten also schon, ja, ich sag mal, entweder Großendhändler oder große Industriebetriebe auch sagen, das ist uns im Jahr so eine 500.000 Euro wert, dass wir da so mit rein investieren. Und ich glaube, das ist immer die Schwierigkeit, der Einzelne könnte, wenn er nicht auch eine Stiftung gründet, sondern er macht das aus seiner GmbH raus, hat er natürlich immer das Problem, dass ihn sein Vorstand mal fragen kann, Mann, wir investieren da eine 500.000 rein, was kriegen wir eigentlich mit zurück? Weil du kannst problemlos, kannst du 50 oder vielleicht sogar mal 100 Auszubildende fürs SAK-Handwerk bringen. Aber das ist ja auch nicht irgendwie gesagt, dass die irgendwann mal deine Produkte kaufen. Also man muss das wirklich als eine soziale Aufgabe für unsere Branche sehen. Und da gibt es viele Industrieunternehmen, die das inzwischen machen. Aber wiederum selber da sich auf den Fahrersitz zu setzen, das habe ich von noch keinem anderen bisher gehört. Aber es wäre natürlich schön. Und dafür bieten wir auch wirklich an, dass ich all unser Wissen auch gerne mit anderen teile. Weil mir geht es im Endeffekt nur darum, ja, dass es mehr Auszubildende gibt. Nicht jetzt, damit wir als Großhandel auch noch morgen noch ausreichend verkaufen können, sondern es ist ja noch eine ganz andere Gefahr dabei. Wenn wir das nicht schaffen, diesen Turnaround, dass wir die Berufsschulen voll bekommen, dann werden entweder die Standorte geschlossen oder du hast das Problem, dass, und das gibt es jetzt schon, es gibt an ganz vielen Berufsschulstandorten nur eine Klasse. Das heißt, da sitzt der afghanische Flüchtling, der noch schlecht Deutsch spricht, mit dem Zweier Abiturienten zusammen mit in einer Klasse. Und jetzt muss der Lehrer mal das richtige Niveau für den Unterricht finden. Wir müssen es also schaffen, dass wir zwei, bestenfalls sogar drei Klassen haben, damit man diese Berufsschulklassen anders zusammensetzen kann. Nur dann kann auch wirklich die Ausbildung optimal gestaltet werden.
Die Herausforderung hast du, glaube ich, jetzt relativ umfangreich beschrieben, die generell ja dann wahrscheinlich dann auch bundesweit gelten. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, vielleicht nur ins kommende Jahr oder gerne auch länger darüber hinaus, welche Aufgaben, welche Reports oder so schweben dir denn jetzt noch vor, wenn du das uns schon sagen möchtest, um noch mehr Hintergrund, noch mehr Wissen dahin zu bekommen, um die Ausbildung SAK Anlagenmechanikerin, Anlagenmechaniker attraktiver zu gestalten, aber vor allen Dingen, das habe ich auch so ein bisschen herausgehört, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, dass man den Betrieben, den Ausbildungsbetrieben einfach noch mehr Hilfe an die Hand geben kann.
Also neue Reports sind zunächst mal nicht geplant. Wir haben im Grunde eigentlich alle Fragen, die wir hatten oder Fragen, die für uns relevant erschienen, haben wir jetzt schon abgefragt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt im Moment nur zwei kleine neue Fragen, die ich mal in einen neuen Report reinpacken würde. So ein Report besteht aber in der Regel aus 20 Fragen. Was wir aber machen werden, wir werden unsere Reports, wollen wir alle 5 Jahre aktualisieren. Das heißt, wir fangen jetzt bei der nächsten Get Nord, also in 1,5 Jahren an und werden unsere allererste Umfrage bei den Auszubildenden nochmal wiederholen, weil ich gespannt darauf bin, ob sich innerhalb von 5 Jahren, wie sich also Einstellungen jetzt schon mal verändert haben. Dadurch, dass wir immer sehr viele fragen, also wir befragen ja immer 1000 Azubis und zum Beispiel 400 Betriebe. Das sind ja so große Umfragen. Das macht eigentlich ja gar kein anderer. Von daher sind wir da schon repräsentativ. Mich interessiert jetzt nur, ob sich die Meinungen im Laufe der Jahre ändern. Da bin ich mal gespannt drauf.
Ja, vielen Dank von meiner Seite. Wichtige Infos, wichtige Zahlen, Daten, Fakten. Auch dein oder euer Engagement jetzt für die Sache, für die Branche, kann man ja nicht hoch genug auf der einen Seite bewerten oder einschätzen. Andererseits ist es, du hast es davon gesprochen, ich glaube, ein dauerhaft dickes Brett, das auch nicht unbedingt dünner wird momentan.
Also ich finde, dass das Brett gar nicht so dick ist. Wir machen es nur dicker, als es eigentlich ist. Also man muss nur in die Schulen gehen, muss sich einen Tag im Jahr mit zwei Gesellen und einem seiner Azubis in die Schule stellen, vernünftige Praktika machen. Dann bekomme ich auch im Endeffekt vernünftige Praktika raus. Wenn das noch mehr Betriebe machen müssen, und wenn ich ehrlich bin, man muss gar nicht uns als Stiftung dabei haben. Man muss ja nur als einmal gucken, welche Schulen gibt es eigentlich in meiner Umgebung. Da gibt es so eine Faustformel, es gibt ungefähr 11.000 Schulen, die Schulabgänger produzieren und 47.000 Betriebe. Es gibt ja in jedem Dorf gibt es ja Schulen und es gibt auch in jedem Dorf gibt es einen Installateur. Und wenn die sich austauschen, dann wäre der Fachkräftemangel morgen erledigt. Zunächst einmal, was in die Ausbildung jetzt also mit hineinkommt. Und ich kann wirklich sagen, es liegt nicht am Staat. Also ich habe gemerkt, sowohl an den allgemeinbildenden Schulen als auch an den Berufsschulen ist Geld eigentlich gar nicht das eigentliche Problem oder dass der Staat was anordnen könnte. Der Staat kann die Berufsschulausbildung gar nicht besser sein, dafür ist sie viel zu SAK-fachlich. Das müssen die Fachverbände, die Innungen und die Betriebe zusammen mit der Industrie und dem Großhandel selber mit in die Hand nehmen. Und deswegen machen wir eigentlich immer unsere ganzen Stiftungsmaßnahmen, um eben mitzuzeigen, dass die Welt eigentlich relativ einfach geschaltet werden kann, wenn man sich dafür nur engagiert und sich die entsprechende Zeit mitnimmt. Aber das Problem ist absolut behebbar. Und zwar zum Glück muss ich sagen, wenn andere Branchen das so machen würden, wie wir das machen. Ich sage zum Beispiel mal Kfz-Handwerk, Elektrohandwerk, Tischler, nur mal unsere drei großen Wettbewerber, um die Schüler nochmal mitzusehen. Die machen eigentlich gar nichts. Wenn die jetzt auch anfangen würden, in die Schulen zu gehen, dann könnte das natürlich mal ein Nullsummenspiel sein. Aber ich glaube, der SAK-Anlagenmechaniker ist unter allen Handwerksberufen derjenige, den du am besten mit darstellen kannst.
Das ist ein positives Wort. Von mir aus nochmal vielen Dank. Eine gute Zeit dir und weiterhin ja gutes Engagement und viel Erfolg damit.
Vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch beiden.
Ganz klare Worte von Martin Jensen, Stiftungsvorsitzender der Peter-Jensen-Stiftung. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke in eure Arbeit und in den neuen Report. Ja, vielen Dank dir fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.
SAK TV, der Podcast, ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Nikolaus Klein. Ton und Schnitt Henning Westerkamp.